Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Das Jahr ist wenige Tage alt, da passt es irgendwie, von einem Neuanfang zu hören. Von ihm hat mir im vergangenen Mai Anastasia Biefang erzählt. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende von QueerBW. Das ist die Interessensvertretung queerer Angehöriger der Bundeswehr. Heute wiederholen wir die Sendung mit ihr. Anastasia Biefang, die war die erste Transgender an der Spitze eines Bundeswehrbataillons. Bis Oktober hat sie das Informationstechnikbataillon in Storkow, das ist in Brandenburg, geführt.
Ist die Zusammensetzung aller Nerds der Bundeswehr in Ort. Nein, so ganz ist es nicht. Nein, wir sind ein wirklich technisches Bataillon, das heißt, wir sind so die IT-Spezialisten der Bundeswehr und wir machen all das, was ein großes IT-Unternehmen oder auch die Telekom macht, nur halt aber an Orten, wo nicht jeder hin möchte. Also da in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr stellen wir also Sprach- und Datendienste sicher, angefangen von der physikalischen Infrastruktur bis dann halt zu den einzelnen Diensten und Services, die man so aus dem IT-Bereich kennt.
Würden Sie sich selber auch als Nerd beschreiben?
Ich habe Pädagogik studiert. Beantwortet das die Frage? Nein, ich bin so unnerdig wie. Ich bin aber froh, dass ich über 500 Leute habe, die ihr Handwerk blendend verstehen.
Vor fast 3 Jahren sind Sie dort Ihren Dienst in Storkow angetreten. Vielleicht mal ein ganz kurzer Rückblick an Ihrem ersten Tag. Mit welchen Gefühlen sind Sie dorthin gefahren?
Das Gefühl, was ich schon zweimal davor in meiner Dienstzeit hatte, als ich eine Führungsposition übernommen habe, oh Gott, die vertrauen mir wirklich Menschen an, für die ich dann verantwortlich bin und jetzt sogar ein ganzes Bataillon. Also sprichwörtlich schlotternde Knie und mit sehr viel Respekt und Demut vor der Aufgabe.
Das war ja auch der bisherige Karrierehöhepunkt in Ihrem Leben, kann man so sagen.
Ja.
Und wir werden gleich darüber sprechen, wie Sie dann in Storkow in Empfang genommen worden sind und was alles vorher passiert ist auf Ihrem Weg dorthin. Und was alles nötig war, dass Sie offen aussprechen konnten: Ich bin Anastasia.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Anastasia Biefang, die ihre Karriere bei der Bundeswehr im Körper eines Mannes begonnen hat. Wem haben Sie eigentlich bei der Bundeswehr als erstes anvertraut, dass Sie transgender sind?
Das ist schwierig. Also so formal ganz richtig, als ich sagte, ich mache jetzt mein Coming Out, dann war das tatsächlich mein Referatsleiter. Ich war damals tätig im Bundesministerium der Verteidigung. Und als ich wusste, ich habe meinen Termin im Bundeswehrkrankenhaus, um die Diagnose zu bekommen, bin ich einen Tag vorher zum Hingang, habe gesagt, pass auf, ich muss Ihnen mal sagen, ich bin morgen im Krankenhaus, nichts Ernstes, aber ich bin transsexuell. Und von da aus ging die Geschichte einen wirklich sehr guten Lauf weiter, weil er auch zu mir sagte, huf, keine Ahnung, wie das Ganze geht und was ist, aber das schaffen wir gemeinsam. Und das war einfach das Wichtigste, dass wir schaffen das und offen sein für alles, was da kommt, weil ich wusste ja auch nicht wirklich alles, ne, wie das wirklich so laufen würde, wie eine Transition abläuft, außer von den formalen Aspekten, die irgendwo niedergeschrieben sind. Aber wie sich dann so ein Umfeld gestaltet, auch dann dienstlich, das hat ja keiner absehen können.
War da erstmal Stille im Raum oder hat er gleich gesagt, wir schaffen das?
Es war nicht lang Stille und dann fing er an zu denken. Er ist sehr schnell im Denken und Handeln und wir kannten uns ja auch schon fast 1,5 Jahre zu dem Zeitpunkt. Ne? Also das war dann, und die Stille war dann eher so, huch, hier kommt etwas ganz Neues und hier ist ein Mensch mir gegenüber, den ich auch wertschätze und für den ich auch im gewissen Grad auch fürsorglich verantwortlich sein muss, auch in der dienstlichen Stellung.
Wie war das für Sie, als Sie das da ausgesprochen haben, in diesem dienstlichen Zusammenhang?
So wahnsinnig erleichternd. Weil insgesamt war ja 40, als ich mein Coming-out hatte. Mhm. Mir ist aber nicht einen Tag vorher eingefallen, dass ich transsexuell bin, dass ich eine Frau bin, sondern es war ein sehr langer, ich sag mal, Genesungsprozess, bis dahin weit über 20 Jahre. Und mit jedem Mal dieses Aussprechen wurde es für mich, auch wenn sich ja, ich sag mal, so sichtbar keine Änderungen vollzogen haben dafür, immer greifbarer und konkreter und war auch für mich so die Bestätigung zurück, das ist der richtige Weg, den ich jetzt gehe. Ich weiß zwar noch nicht genau, was am Ende rauskommen wird, in Anführungsstrichen, aber das fühlt sich immer richtiger an. Und ich bin jetzt wirklich wahrhaftig und ehrlich zu mir selbst.
Wenn Sie das erzählen, es waren ja auch 20 Jahre bei der Bundeswehr. Wie anstrengend war es, dieses Bild aufrechtzuerhalten, was andere von Ihnen hatten in dieser Zeit?
Man nimmt ja seine Rollen an, wie man sie hat. Und als ich in die Bundeswehr eingetreten bin, 1994, da gab es ja wirklich wenig Frauen in den Streitkräften. Da war ja, ich sag mal, wir haben ja mal gesagt, ne, das ist ein Männerhaufen gewesen. Und da konnte man die erwartete Rolle sehr schnell leben. Ich habe halt nicht viel geteilt, was mich sonst so bewegt hat. Insofern war ich wahrscheinlich sehr gut im Verdrängen und auch sehr gut im Anpassungsverhalten. Was ich aber gemerkt habe, war insbesondere in den letzten 2, 3 Jahren vor meinem Coming Out, war es halt immer schwieriger, nicht in den Dienst zu gehen als solches. Aber wirklich viele Sachen im Leben sind so ein bisschen erodiert oder deutlich erodiert. Das heißt so, die normalen, ich sag mal, Stimmungslagen, positiven, die wurden weniger und weniger. Ich habe mich tatsächlich immer mehr in meine Arbeit geflüchtet, das war das eine. Mein Privatleben wurde immer weniger, weil da musste ich ja mit mir selber umgehen. Bis zu dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich weiß, woran es liegt, dass ich mich eigentlich so unglücklich mit mir selbst fühle. Und dann das Coming Out und dann war dieser Befreiungsschlag da tatsächlich da.
Haben Sie das vorher irgendwie versucht, dann wegzudrücken?
Oh, ja, sehr oft. Ne? Also erstmal, indem man es ja nicht vielen Leuten erzählt, sondern nur ganz vielen Leuten, denen man sehr eng vertraut, weil man ja auch nicht möchte, dass es rauskommt. Ich hatte ja auch in gewissen Weisen ja auch Angst davor, was dann passieren könnte. Und nicht nur im Beruflichen, auch im Privaten und so weiter und so fort. Ich war ja auch seit 2001 verheiratet mit meiner damaligen ersten Frau. Und das Thema wusste sie auch relativ früh schon. In der Art und Weise, wie ich es immer ihr kommunizieren konnte, was es heißt, transsexuell, transgender zu sein. Das ist auch immer wieder gewachsen. Das war natürlich ein stetiger, ich sag mal, Quell von Krisen und Beziehungskrisen bei uns. Ich glaube, das maßgeblich dazu geführt hat, dass wir uns dann getrennt haben irgendwann. Da ist Verdrängen natürlich auch ein Mechanismus, etwas zu überdecken und nicht damit umzugehen. Wir hätten dafür keinen guten Weg gefunden.
Ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht auch schon fast paranoid wird. Also wenn man gerade eben so einen Job hat wie bei der Bundeswehr und jetzt Angst davor hat, was bedeutet das für die Karriere, was sagen die Kameraden, dass man da natürlich irgendwie versucht, alles dann wegzuwischen, was da ein Indiz sein könnte.
Also ich weiß nicht, ob es paranoid war, man hat sich seine Vorsichtsmaßnahmen vielleicht so gemacht. Ne? Das heißt dann auch, irgendwann hat man für sich festgestellt, dass man seine Sachen vielleicht etwas mehr versteckt. Wenn man jemanden zu Hause hat, darauf achten, ne, dass vielleicht nicht alle Klamotten irgendwo sichtbar waren oder die Schuhe da sortiert waren, gerade in den Phasen, wo ich dann mal Single war. Aber ansonsten, ein Beruf ist ja immer auch eine gute Sache, auch sein Privatleben entscheidet man ja immer selbst, wie viel man davon preisgibt als solches und wie man es teilt. Es war deutlich schwieriger im privaten Bekanntenbereich. Und da habe ich einfach gemerkt, dass in dieser Phase ich so zwei Welten dann aufgebaut habe. Die einen, die ich schon immer hatte, wo ich dann weniger, ich sag's mal, ehrlich war. Und dann die neuen Menschen, die man kennengelernt, aufgrund dessen, wenn man weggegangen ist als Frau und so weiter und so fort, wo man sich selbst sein durfte, die natürlich davon wussten. Ne? Und dann hatte ich versucht, da den Ausgleich zu finden. Das hat aber auch nicht immer gut geklappt auf Dauer.
Das heißt also, privat haben Sie aber tatsächlich auch schon als Frau gelebt.
Ja, also ich würde jetzt nicht das, ne, die letzten 20 Jahre so aufziehen, das nicht. Es war halt ein stetiger Prozess des Findens und Werdens und auch sich darin einrichten. Und aber immer mit den von meiner Seite Unfähigkeit auch da so meiner Dame und Frau zu kommunizieren, dass es ein wichtiges Bedürfnis ist und gleichzeitig aber... ich hatte auch versucht, an der Ehe festzuhalten. Ich habe meine Frau ja geliebt, so war es ja nicht. Sie mich ja auch und wir wollten das versuchen. Dieses Spannungsfeld, das war irgendwann einfach nicht mehr aufzulösen.
Und was war der Punkt Ihrer Frau, dass sie gesagt hat, ich habe einen Mann geheiratet und jetzt bin ich mit einer Frau zusammen?
Das war die Befürchtung und da kamen wir dann beide einher. Und auch da hat sie auch sehr ehrlich und richtig gesagt, dass das nicht ihr Lebensmodell ist. Das kann ich auch verstehen. Wir haben es dann irgendwann geschafft, über die Jahre auch jetzt dann beide weg von Anfeindung zu kommen, wo sie sagt, du hast mir meinen Mann geklaut, in Anführungsstrichen. Und ich sage, ich musste jemand sein, der ich nicht bin, ne, damit wir dieses Ehemodell aufrechterhalten haben. Zu nach dem Motto, dass wir gesehen haben, dass wir beide sehr verschieden sind. Aber jetzt über die Veränderung positiv reden können, uns wieder annähern. Nicht als Ehepartner, aber tatsächlich zu einem sehr guten freundschaftlichen und ich glaube immer noch liebevollen Verhältnis, was zwischen uns immer noch existiert. Halt aber nicht mehr als, ich sage jetzt mal, Frau und Frau.
Wann hatten Sie denn eigentlich die erste Ahnung, dass Sie eine Frau sind?
Also so der erste Moment, wo ich bewusst mal dachte, ne, warum stehe ich im Kleiderschrank meiner Mutter und ziehe mir die Klamotten an von ihr und fühle mich darin wohl. Das ist es dann halt. Das war so Anfang der 90er Jahre. Wir haben in den USA gelebt und da war dann schon für mich die Themeneinordnung sehr schwer. Was heißt denn das? Ich hatte dafür, glaube ich, nicht mal einen richtigen Begriff. Also vieles von dem, was ich weiß, ist ja auch in der Retrospektive einfach zu erklären. Und ich habe einfach sehr lange gebraucht und dann war das auch immer ein Gefühl nach dem Motto, das passt irgendwie nicht rein, so wie ich Gesellschaft kennenlerne. Das ist irgendwie anders und das ist auch noch anders als schwul oder lesbisch sein. Da gibt es wenige Andockpunkte, da gibt es wenige Möglichkeiten zum Austausch, da finde ich wenige Informationen zu. Und somit war das, ich sag mal, ein Entwicklungsprozess, bis ich irgendwann mal für mich gesagt habe nach Jahren, ich glaube, ich bin Frau, aber ich habe Angst davor und ich will gar nicht so handeln, weil alle erwarten ja, dass ich Mann bin und wenn ich an mir runtergeguckt habe, ne, sehr naiv, habe ich im Spiegel ja auch nichts anderes gesehen als diesen Körper, wo mir alle Merkmale gezeigt haben, ne, das sind alles männliche Geschlechtsorgane, sage ich mal jetzt so ganz flapsig. Und erstmal zu verstehen, dass die Wahrnehmung meines Körpers nichts damit zu tun hat, wie mein Geschlecht ist, das hat lange gedauert.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast Anastasia Biefang hat eben schon von ihrem inneren Coming-out als Transgender erzählt. Dem hat sich dann der langwierige Prozess der Geschlechtsangleichung angeschlossen. Die Transition, sagt man, glaube ich, dazu. Damit gehen eben äußerliche Veränderungen einher, aber es gibt eben auch soziale Aspekte. Da ist die Frage eben, wie sage ich es meinem Umfeld? Wie bereite ich es drauf vor? Wie sind Sie da vorgegangen?
Ich habe meine Eltern persönlich informiert. Ich habe meine beste Freundin im Flug nach Brasilien informiert davon. Ich glaube, das war auch einer der schlechtesten Zeitpunkte seiner besten Freundin, das zu sagen.
Aber man hatte dann genügend Zeit.
Wir hatten, glaube ich, 12 Stunden Zeit, bis wir da irgendwo in Rio de Janeiro gelandet sind. Und aber es war ein wichtiger Punkt. Meinen Eltern habe ich es dann auch gesagt, bevor ich dann wirklich, ich sag mal, die offiziellen Schritte eingeleitet hatte. Die wussten schon eine ganze Menge von mir. Also sie kannten Anna oder Anastasia, kannten sie schon. Ich habe ihnen immer vorgestellt. Das war so die Zeit, wo ich dachte, ich kriege vielleicht mein Leben noch so in zwei Welten hin. Ne? Ich habe die eine Seite und die andere Seite. Das war für mich eine naive Vorstellung.
Was war das für eine Begebenheit, wo Sie Anastasia ihren Eltern vorgestellt haben? Oder wie haben Sie das gemacht?
Ich habe mal gesagt, wir müssen mal reden und da ist was. Und ich habe vorher mit meinem Bruder darüber gesprochen. Der hat gesagt, ja, dann bin ich auch bei dem Gespräch dabei. Und dann saßen wir abends zusammen und habe ihnen das erklärt und irgendwann bin ich mal dann als Frau, also sichtbar, dann nach Hause gekommen und war mal ein Wochenende da, damit sie in Anführungsstrichen mehr von mir erfahren, als da ist. Und das war auch sehr schön. Das wurde auch ganz nett, ganz liebevoll von meiner Mama gutiert. Ich glaube, an dem folgenden Weihnachten oder in dem Jahr gab es dann Geschenke einmal für die eine männliche Seite und dann einmal auch für Anna. Das war ganz niedlich. Ich fand das sehr schön. Das war eine sehr schöne Geste im Sinne von, wir akzeptieren das, wir schätzen nicht wert. Ne? Das ist heißt nicht, dass wir es verstanden haben unbedingt, was dann da war, aber wir sind für dich da. Das war immens wichtig. Ne? Das ist, egal wie man zu seinen Eltern steht, ich glaube, da merkt man doch in den Momenten, das ist ein riesen wichtiger Bestandteil, auch für die eigene innere Stabilität, die man da hat. Und gewisse enge Familienbindung da nicht zu verlieren, wo ich auch vielleicht Angst vor hatte, das war so eine sehr schöne, positive Rückkopplung, die einen auch dann für den Weg gestärkt hat.
Weil Sie gerade gesagt haben oder von diesem Flug erzählt haben und gesagt haben, ja, ob das jetzt vielleicht der beste Ort war. Gibt es da eigentlich eine richtige Situation oder eine falsche Situation für so ein Coming-out?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Moment, wo man es sagen möchte und zum Menschen ist eigentlich immer der richtige Moment. Dann ist nur die Frage, biete ich auch genug Raum, damit dann weiter umzugehen. Ich glaube, ganz schlecht ist, wenn man sein Coming-out hat und dann sich allen Fragen sperrt. Also ich habe gelernt, dass vielleicht nicht sofort, aber danach doch relativ schnell auch Fragen kommen. Die Leute sind doch interessiert und im Moment öffnet man ja auch Einblicke in sein Ich, in sein Sein, die ja vorher, wie in meinem Fall auch ja verborgen waren. Ne? Und eigentlich ist dann ihr berechtigtes Interesse schön.
Es gibt auch eine Filmdokumentation über Sie, die heißt Ich bin Anastasia. Und da sieht man Ihre Eltern und die sagen, ja, Anastasia war eigentlich ein ganz normaler Junge.
Was immer normal heißt.
Ne? Was immer normal heißt. Aber wie ist das? Sie sind ja eigentlich nie ein Junge gewesen. Also wie ist das, wenn Sie das hören? Oder sehen Sie das ähnlich wie Ihre Eltern?
Ja, ich habe es am Anfang gesagt. In der Retrospektive kann man sich vieles erklären. Ich hatte jetzt aber nicht in meiner Biografie, wo ich jetzt einfach sagen würde, ich wusste schon mit 4 Jahren, dass ich gerne Kleider anziehen wollte, dass ich ein Mädchen bin. Das glaube ich, kann ich nicht bewusst dahin zurückgehen. Also weit reicht meine Erinnerung nicht. Insofern kann ich die Wahrnehmung meiner Eltern verstehen. Und ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und wir haben die typischen Sachen gemacht. Gender-Stereotypen, Geschlechtsstereotypen sind einfach da. Und es war ein Dorf, meine Freunde waren Jungs. Ich habe versucht, Fußball zu spielen, bin immer ewig dran gescheitert. Ich glaube aber nicht, dass es was aussagt, ob man transsexuell ist oder nicht. Ich spiele einfach sehr schlecht Fußball und bin athletisch nicht sehr koordiniert.
Es gibt ja auch gute Fußballerinnen, wie wir wissen.
Ja. Das kommt noch hinzu. Ja, das ist in der Wahrnehmung, war da schon da. Das negiert aber nicht, was mein inneres Unstimmigkeitsgefühl dann, was ich dann später entdeckt habe. Das hat halt, bei mir kam der Reifeprozess halt einfach zu einem Zeitpunkt X. Der war, fing so mit 16, 17 an und hat halt dann wirklich dann gedauert, bis ich 40 war. Das kann verschiedene Einflüsse haben, aber es ist einfach so.
Sie haben von Ihrem Coming-out im Bundesverteidigungsministerium gesprochen und dann 2 Jahre später, 2017 war das, sind Sie Ihre Stelle in Storkow, das ist in Brandenburg, angetreten als Kommandeurin des Informationstechnik-Bataillons dort. Wie war das? Auf was für eine Stimmung sind Sie dort gestoßen?
Als ich da hingekommen bin, hatte ich das Gefühl gehabt, dass eine normale Reserviertheit mir gegenüber herrscht, die ich jedem attestieren würde, der jetzt die Führungsaufgabe übernimmt. Ne? Ich sag mal, da ist der alte Chef, da kommt jemand Neues. Mal gucken, wie der oder sie ist. Also es stand jetzt nicht so im Vordergrund. Also mir wurde nicht, ich sag mal, übermittelt oder vermittelt, da kommt jetzt noch der Trans-Hintergrund so da. Und ich bin einfach davon ausgegangen, dass die mir sehr offen und vorbehaltlos entgegentreten.
Wir können mal ganz kurz an dieser Stelle in den Film reinhören, was Ihre Sekretärin berichtet.
Die muss ich erstmal beweisen hier. Klar, muss sich jeder Kommandeur, ne? Aber ob wir das hier alle so machen, wie die hier das will hier, bloß weil sie jetzt den Schwanz abgeschnitten kriegt, das wissen wir jetzt hier nicht. Ja, also und das wurde hier eben schön alle diskutiert. Also das war ja Gesprächsthema Nummer eins.
Also wenn ich das höre, dann zucke ich schon erstmal zusammen.
Sie hat eine gewisse Deutlichkeit an den Tag gelegt, ne? Aber sehr sympathisch mit ihrer, wie ich mal liebevoll sage, Schnauze. Und ich möchte das hier einmal nochmal sagen, nicht, dass jemand einen falschen Eindruck bekommt, dann möchte man bitte den ganzen Film sehen. Sie fasst natürlich etwas zusammen und sie ist eine äußerst liebenswürdige Frau und ohne sie würde ich meinen Dienstalltag zurzeit nicht bestreiten können, weil sie weiß, wo ich jederzeit sein muss.
Ja, also sie referiert, was andere halt so gesagt und gedacht haben. Wie haben Sie diese Situation aufgelöst?
Einfach sich selbst sein und ich sein. Und ich bin ja nicht vom Himmel gefallen, ne, als Soldatin. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, das muss ich mal rechnen, 2017, oh Gott, das will ich 3 Jahre abziehen, 23 Dienstjahre dabei. Es sind ja auch Führungspositionen, wo man nicht hingesetzt wird, weil gerade kein anderer da ist, sondern es ist ja ein Auswahlprozess. Also insofern hat man mir schon zugetraut, dass ich so eine Führungsposition bekleiden kann. Und anscheinend mache ich das auch gar nicht so schlecht. Dann war ich die Person, die ich schon immer war, in Anführungsstrichen mit meinen Eigenarten. Und ich bin Frau und ja, ich habe auch noch so einen transsexuellen Hintergrund. Ich meine, Sie reden wahrscheinlich auch nicht hier mit jedem Ihrer Chefs hier über all Ihre privaten Aspekte, die da sind, sondern es kommt dann. Also muss eine gewisse Vertrautheit. Und diese Vertrautheit habe ich einfach dadurch erstellt, so wie ich immer meinen Dienst gestalte, ne? Indem ich offen zugänglich bin, kommuniziere, was ich möchte, was meine Absicht ist, Leuten wertschätze, also nicht nur das Gefühl geben, dass ich sie wertschätze, sondern auch da einbeziehe in meinen Entscheidungsprozess und in den Gestaltungsdienstalltages. Und dann am Ende blieb vielleicht für den einen oder anderen noch übrig zu überlegen, na gut, das ist vielleicht eine Transe, aber doch gar nicht so schlimm. Ne? Aber das wurde mir gegenüber wurde von meinem Bataillon nie Feindseligkeit oder da entsprechend. Es war eine gewisse Distanz da und dann haben wir sehr schnell abgebaut. Und ich war einfach sehr präsent und nahbar. Aber das war ich auch schon, als ich Kompaniechef war oder als ich Zugführer war in der Bundeswehr. Das war mein Erfolgsrezept.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hören eine Wiederholung meines Gespräches, das ich mit der Soldatin Anastasia Biefang geführt habe. Auch ihr Vater, der war bereits Bundeswehrsoldat bei der Luftwaffe und ich wollte von ihr wissen, inwiefern das ihre Berufswahl beeinflusst hat.
Ich bin aufgewachsen mit einem Bundeswehralltag. Ich habe meinen Vater gesehen, wie er jeden Morgen seinen Flugdienstanzug angezogen hat und hier Richtung Fliegerhorst da gefahren, so immer wir gelebt haben. Also war schon ein entsprechender Anteil. Und ich sage auch mal, das war also auch meine Urmotivation. Ich wollte auch mal in so einem Jet sitzen wie mein Alter. Hat nicht ganz geklappt. Aber ich bin trotzdem glücklich mit dem, was ich mache bei den Streitkräften.
Sie wollten Pilotin werden, aber warum hat das nicht geklappt?
Naja, der Arzt hatte was dagegen gehabt. Okay. Da war so eine medizinische Untersuchung und anscheinend dafür hat es nicht gereicht. Das tat weh, aber das ist so eine Sache, ne? Da kann man auch nichts selber dran ändern mehr. Da konnte man nicht nochmal einen Test nachfahren. Das war einfach so. Ne? Medizinisch nicht geeignet, gut, dann ist das halt so.
Heute sind Sie ja auch stellvertretende Vorsitzende von Queer BW. Wir haben das kurz angesprochen. Vielleicht können Sie gerade nochmal sagen, Queer BW, was ist das?
Das ist ein Verein, der entstanden ist in Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er. Das war damals vornehmlich die Interessenvertretung schwuler Soldaten, die für ihre Rechte gekämpft haben, um Anerkennung und auch Gleichstellung. Weil bis noch Ende der 90er Jahre, bis in 2000, war es tatsächlich so in den Streitkräften, dass bei Bekanntwerden von Homosexualität oftmals teilweise gewisse Förderungen nicht üblich wurden oder man zum Beispiel nicht als Berufssoldat übernommen wurde oder aber man auch aufgrund der Homosexualität aus Führungspositionen rausgenommen wurde, offiziell zum Schutz des homosexuellen Soldaten, weil sich, ich glaube, man hat es mal so wieder gesagt, Homosexualität nicht mit Führungseigenschaften in den Streitkräften vereinbart und man dort nicht die entsprechende Autorität hatte. Das sagt natürlich auch schon viel über das Gedankengut aus und das wurde tatsächlich bis Ende der 90er Jahre so praktiziert. Wir haben uns jetzt über die Jahre gewandelt. Ne? 2001 wurden ja auch Frauen zugelassen in die Streitkräfte in allen Laufbahnen, also nicht nur in der Sanität. Seitdem gibt es ja auch dann lesbische Soldatinnen und Soldaten, also auch übrigens zivile Angehörige, Mitarbeiter auch in Bereichen. Und dann mit meinem Eintreten habe ich ja gesagt, schön, wer spricht denn eigentlich für den Anteil transidenter Menschen? weil vor mir gab es ja auch schon welche. Und ich habe gesagt, da gibt es auch ein bisschen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und auf unsere Themen hinzuzeigen, gerade was in Transition ist, sowohl im dienstlichen Bereich als auch im medizinischen Bereich.
Melden sich eigentlich viele Transpersonen bei Ihnen, die auch in der Bundeswehr sind?
Ich führe regelmäßig Telefonate und zwar aus zwei Bereichen. Einerseits von Angehörigen, die schon in der Bundeswehr sind, die sagen, ich bin transsexuell, wie geht das Ganze? Also und auch von Menschen, die sagen, ich bin transsexuell, ich möchte in die Streitkräfte meinen Dienst machen. Und da versuchen wir zunächst einmal ein Beratungsangebot. Also der primär, die Anrufe, die ich bekomme, sind nicht, oh Gott, ich werde diskriminiert, darum geht es gar nicht, sondern ich stehe vor dem Schritt, mein Coming-out zu machen. Und wie gestalte ich das jetzt am besten? Was ist wichtig? Worauf sollte ich achten? Wen spreche ich an? Das andere, was auch kommt, ist auch ganz oft, dass wir von Dienststellen der Bundeswehr dann angefragt werden, im Sinne von, ich habe einen Soldaten oder so eine Soldatin, jetzt im Bereich Trans, die steht davor, wie können wir da ein gutes Umfeld für schaffen?
Wenn wir über diese Transition sprechen, wie schwer ist es dann für einen Menschen in diesem Korsett, möchte ich sagen, Bundeswehr, in dem es ja eigentlich um Anpassung auch geht, da dann doch irgendwie abzuweichen?
Na, es ist ja keine Abweichung. Also es ist ja ein Prozess, ne? Das heißt ja Transition zu etwas hin. Zu sich selbst hin, in Anführungsstrichen, aber es läuft natürlich in einem vielleicht mehr oder weniger reglementierten Alltag oder strukturierten Alltag fest. Und Ziel ist ja, also eine Transition, das wird Ihnen jeder Mediziner sagen, gelingt am besten, wenn überall Stabilität herrscht. Ne? Also im sozialen Umfeld, nehmen wir es privat dazu, als auch im beruflichen. Also Brüche möchte man eigentlich nicht haben, weil die verunsichern einen ja auch. Und die stärken eigentlich unbedingt für den Weg. Und die mentale Gesundheit will man erhalten. Nicht, weil Transgender sein eine Krankheit ist, sondern einfach nur, wenn man damit keinen guten Umgang findet, daraus entsprechende Folgeerscheinungen entstehen können. Und das gilt es ja zu verhindern. Auf der anderen Seite gilt es ja auch, wie in jedem anderen beruflichen Umfeld auch, den Arbeitnehmer, den man ja eingestellt hat, für etwas auch weiter zu erhalten, auch seine Arbeitsfähigkeit, bei uns dann die Dienstfähigkeit zu erhalten und zu schauen, wie können wir das jetzt am besten dann managen. Und jetzt ist natürlich die Bundeswehr, ich sag mal, auch noch ein etwas anders strukturiertes Unternehmen. Wir leben sehr eng auf sozialem Raum zusammen. Teilweise gehen wir in Auslandseinsätze. Das sind also andere Begebenheiten als da. Und da ist natürlich auch schon mal wichtig, dass man auch vielleicht ein bisschen mehr erklärt dazu und auch deutlich den Rückhalt den Soldaten gibt, dass in dieser Gemeinschaft weiter passen. Also sie nicht zwingen, sich an irgendein Bild anzupassen, sondern einfach in ihrem Weg zu unterstützen, um weiter in dieser Gemeinschaft dienen zu können. Und das ist kein Widerspruch.
Ja, aber man hat doch schon das Gefühl, dass es in der Bundeswehr ein besonderes Bild von Männlichkeit gibt. Oder würden Sie sagen, das ist ein Vorurteil?
Ich weiß nicht, ob es ein besonderes Bild von Männlichkeit gibt. Auf der Statistik, ich bin jetzt nicht sicher, ob die Zahlen stimmen, aber wenn ich gucke, dass wir, ich glaube, zwischen 12 und 15% Frauenanteil haben, grundsätzlich, dann ist es natürlich deutlich männlich bevölkert, die Bundeswehr. Das heißt, männliche Denkweisen sind vorherrschend. Und die Bundeswehr seit 1955 wurde ja auch maßgeblich männlich gedacht. Da sind vielleicht sehr viele, ich sag mal, männliche Stereotypen noch zugegen, denen man dann gerade auch mit Blick auf Transgender sein vielleicht entgegentreten muss und sagen muss, es geht dann trotzdem. Manchmal kommt es dann so, ich sag mal, so lustigerweise runter auf den Aspekten, zu welchen Toiletten gehen wir denn jetzt? Weil die medizinische Transition ist ja unabhängig von der rechtlichen Veränderung. Und ich finde das immer so lustig, weil die Menschen sagen immer so, ja gut, aber noch bist du ja rechtlich nicht, wie in meinem Fall Frau, ne, geht nicht. Und ich habe gesagt, naja gut, ihr macht jetzt so einen riesen Fass auf, wegen möglicher Geschlechtsorgane oder nicht. Also das war auch mal eine Diskussion, die wir hatten. Sobald ein Gericht aber entscheidet, dass ich jetzt weiblich bin, heißt das nicht, dass ich medizinisch die entsprechenden Geschlechtsmerkmale habe. Also lernt damit umzugehen, dass ihr vielleicht, wenn ich das hier sagen darf, ihr Frauen mit Penissen begegnet und Männer mit Vaginas und das ist völlig in Ordnung.
Aber dann stelle ich es mir gerade schwierig vor, dass wir eine Bundesverteidigungsministerin haben, die sich über Toiletten für das dritte Geschlecht lustig macht.
Wir haben aber auch eine Bundesverteidigungsministerin, mit der wir Anfang März ein Treffen gehabt haben. Und nach diesem Treffen, sie deutlich die Position geändert hat, die das Ministerium vorher hatte, im Blick auf die Rehabilitierung von homosexuellen Soldaten, die aus dem Dienst entfernt worden sind. Und wir jetzt gemeinsam mit dem BMVG daran arbeiten, hier, ich sag mal, eine Art Wiedergutmachung zu bekommen und Gesetzesvorlagen zu erarbeiten, die auch eine Rehabilitierung dieser Menschen ermöglichen. Also ich glaube, hier ist vielleicht nicht die ganz sichtbar die Richtung, wie die vorige Ministerin hatte, bei der jetzigen da, aber sie geht deutlich in die gleiche Richtung.
Anastasia Biefang, wir haben Sie gerade schon als sehr politischen Menschen kennengelernt. Sie engagieren sich unter anderem auch für die Abschaffung des Transsexuellengesetzes. Das gibt es in der Bundesrepublik seit 1981. Was ist das für ein Gesetz?
ein völlig veraltetes und überkommenes und, wie habe ich letztens geschrieben, gehört auf dem Müllhaufen der Geschichte. Das Transsexuellengesetz, wie gesagt, wurde 1981 ins Leben gerufen und schreibt vor den rechtlichen Weg, wie man eine Vornamens-Personenstandsänderung bekommt, wenn man transsexuell ist.
Das klingt jetzt sehr juristisch.
Vorname. Das ist auch, ja.
Was
Vornamensänderung,
das?
Ja, also okay. Dass man seinen Vornamen ändern kann, den einmal die Eltern gegeben haben, aber auch den Personenstand. Mhm. Also bei der Geburt schaut der Arzt ein Jahr an und sagt, das ist ein Junge oder das ist ein Mädchen. Und entsprechend wird sie eingetragen. Und diesen Personenstand, bei mir war ja damals Junge in der Geburtsurkunde stehen, den wollte ich ja geändert haben, also von männlich auf weiblich. Und diese beiden Sachen, die Regel dieses transsexuellen Gesetzes, das ist jetzt dann fast 40 Jahre alt. Ich glaube, es wurde mehrfach, 7-mal mindestens vom Bundesverfassungsgericht, sagen wir so, in Teilen geurteilt, dass viele Sachen, die da drin stehen, nicht mit Menschenrechts Aspekt und Grundrecht auf unseren Grundgesetz vereinbar sind. Ist also ein bisschen durchschossen wie ein lochiger Käse. Und wenn Sie mich fragen, meine Erfahrung ist, es war einer der fremdbestimmtesten Prozesse, den ich durchlaufen habe. Ich habe wieder nicht mehr als mündiger Bürger und Mensch verstanden, weil ich andauernd in diesem Verfahren werde ich gezwungen, zwei Gutachten unabhängig vorzulegen, die quasi darüber Auskunft geben, dass das, was ich selbstbestimmt sage über mein Geschlecht, tatsächlich auch so ist.
Wie läuft diese Begutachtung ab, damit wir da mal eine Vorstellung haben?
Oh, also wie gesagt, ich hatte mir meine zwei Gutachter in Berlin ausgesucht. Der eine hat mich durch mehrere psychologische Tests gequält, in Anführungsstrichen, und ich musste da zu mehreren Terminen kommen und Sitzungen, habe einen sogenannten eigenen transsexuellen Lebenslauf erarbeiten müssen, wo ich so biografisch meine wesentlichen Erfahrung aufzeige. Und da hat er dann quasi, ich weiß nicht nach welchen Kriterien, geprüft, ob das, was ich sage, auch in meinen Äußerungen und meinem Erleben so auch dann tatsächlich dann da ist, also ich Frau bin. Ich glaube, drei Fragen sind sie das Gesetz vorschreibt zu beantworten. Also lebt diese Person unter dem Zwang, in einem Geschlecht zugehörig zu sein? Ist das schon seit mehr als 3 Jahren? Und ist es mit hoher grenzender Wahrscheinlichkeit, dass es dauerhaft so ist? Also dass man nicht auf einmal sagt in 10 Jahren, huch, ich habe mich doch vertan. Der andere Gutachter, das war übrigens die sympathische Sache daran, ich werde seinen Namen nicht sagen, weil sonst kriegt er vielleicht Ärger. Da hatte ich einen einzigen Termin. Wir sind hingegangen und die Eröffnung war schon, ich habe mich mal kurz darüber aufgeregt, das Verfahren. Er sagte, Frau Wiewang, nur damit Sie es wissen, auf Transsexualität können wir gar nicht testen. Ich muss Ihnen einfach glauben, was Sie sagen. Und da meinte ich hier so, ja, dann können wir uns den ganzen Kram ja auch sparen. Kram habe ich damals nicht gesagt, aber für den öffentlichen Bereich werde ich jetzt hier nicht erwähnen, was ich gesagt habe, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Wenn man nicht testen kann, sondern meine eigene selbstbestimmte Aussage zu mir das maßgeblich ist, dann kann man das Verfahren auch deutlich verkürzen.
Und es gibt keinen Teststreifen, den man jetzt mal dran halten
kann. Es gibt keinen Teststreifen, es gab da nicht.
Blau
es gibt
oder
keinen
rosa Bluttest, verfärbt.
Kein blau-rosa. Ich musste auch nicht der Rorschach-Test zum 18. Mal gemacht und so weiter und so fort. Das ist halt nicht.
Aber wir machen uns jetzt gerade so ein bisschen lustig darüber, oder ich vielleicht auch. Ich nehme dem, was Sie sagen, dass das tatsächlich ein sehr quälendes Verfahren ist.
Ja, also Sie müssen mal vorstellen, also ich war 40, habe damit angefangen, stehe mitten im Leben und komme eigentlich zu dem Punkt, dass ich weiß, wer ich bin, auch geschlechtlich. Und dann muss ich, das hat fast ein Jahr gedauert, durch dieses Verfahren durch. Ich wurde nicht gequält mit Elektroschocks und so fort, aber ich hatte immer im Hinterkopf dessen, reicht das, was ich sage über mich aus, dass ein externer Gutachter sagt, jawohl, die Wahrnehmung von Frau Biefang, die kann ich unterstützen, weil sonst würde ich ja den Personenstandsänderung nicht bekommen.
Und wie dann oft diese passiert beide, dass dann?
Mittlerweile ganz, ganz wenig. Mhm. Und deswegen, ich glaube, werden kaum welche abgelehnt. Ich habe die aktuellen Zahlen nicht, aber deutlich um die 99% gehen durch. Deswegen kann man auch schon wieder das Verfahren in Frage stellen. Und dann haben sie aber nochmal den letzten Schritt. Die ganzen Gutachten gehen ja zu einem Amtsgericht. Dann sitzen vor einem Richter nochmal. Das ist der Staat in Person, der dann letztendlich entscheidet, jawohl, auch noch einem persönlichen Gespräch mit Ihnen, das ist alle hat seine Richtigkeit und ja, Frau Biefang, Sie dürfen jetzt auch tatsächlich rechtlich Frau sein. Also ich bin staatlich zertifiziert und geprüft, ne? So den TÜV, das hat nicht jede Cis-Frau, das haben nur Transfrauen. Cis heißt ne, quasi im eigenen Geschlecht ne, sein, also gleich mit dem Geburtsgeschlecht und Trans ist ja das, der Weg dahin. Ich mache mich darüber nicht gar nicht lustig. Ich will es nur ein bisschen mal die Absurdität dessen da aufzeigen. Und hinzu kommt ja auch, wenn Sie ein eigenes Gesetz für sich haben, dann wirft das nicht unbedingt einen positiven Lichtkegel auf Sie. Also das Transsexuellengesetz hat nicht dazu geführt, dass es weniger Stigmatisierung oder Diskriminierung von transidenten Menschen in diesem Land gibt, sondern eher, es schwebt eher die Aura damit rum, oh Gott, wer ein eigenes Gesetz hat, ist besonders, aber nicht besonders im Podium-Sinne, sondern da schwingen diese ganzen Vorteile mit Krankheit, sind die unsicher, wissen nicht, wer sie sind, was kann man anvertrauen. Und allein, was ich mir anhören musste, in Anführungsstrichen aus dem öffentlichen Raum, dass wie ist denn Transsexualität vereinbar? Ne? Die hat ja eine Klatsche mit Dienst an der Waffe. Wo ich mir denke, jetzt wird auch noch meine Kompetenz, ne, Soldat sein, in Frage gestellt. Und das ist einfach sehr schwierig zu erzählen.
Aber kann man dem Staat nicht vielleicht auch zugute halten, dass es das Gesetz eben gibt, um Menschen vor überalten Entscheidungen zu schützen, die ja tatsächlich weitreichende Konsequenzen haben?
Ja, aber da würde ich erstmal beim Menschen an sich anfangen. Ich glaube, wir haben das Bild des mündigen Bürgers, Nummer eins. Und meine Erfahrung zeigt und mein Erleben zeigt, dass die meisten Menschen, die transident sind, sehr lange überlegen, dass sie diesen Schritt angehen. Das ist keine Spontan- oder Kurzschlussentscheidung. Und das ist ja der verwaltungsrechtliche Aspekt. Da schnippelt ja noch kein Chirurg an mir rum, wenn ich das nicht mehr. Das ist einfach nur ein Eintrag auf dem Dokument. Das richtet ja keinen Schaden an. Ich sage ja nicht, dass im Rahmen einer medizinischen Transition, je nach individuellem Beratungsbedarf, nicht auch tiefer oder länger darüber gesprochen werden muss. Da ist der Abholpunkt des jeweiligen Menschen, der individuelle da, wo ein Psychologe sagt, jawohl, da hat diese Person das Rollenbild verinnerlicht, weiß Bescheid, was das bedeutet, kann es einschätzen, gerade was die medizinischen Maßnahmen bedeuten, auch im Sinne von Erfolg. Aber wir reden darüber, dass ich einen Personalausweis endlich bekomme, wo einfach nur drinsteht, weiblich. Welchen Schaden würden das anrichten im Extremfall, wenn jemand einfach mal sagt, oh, ich mache das einfach mal. Da entsteht kein Schaden für keinen, weil die Gebühr für den Personalausweis muss ich auch noch selber tragen.
Anastasia Biefang, Sie habe ich gerade gesehen, auf Ihrem Arm eine Flagge tätowiert. Ich glaube, das ist die Trans-Flagge, ne?
Das ist korrekt. Sehr schön. Freue mich, dass Sie es kennen.
Wir müssen das kurz beschreiben. Blau, rosa, weiß, rosa, blau.
Genau.
Wie kamst du zu diesem Tattoo?
Schlesisches Tor, schwarze Handtattoo, Ivan.
Nein, das war der Tätowierer Ihres Vertrauens.
Nein, das war der Tätowierer, der an dem Tag offen hatte und Walk-ins gemacht hat.
Okay.
Sie sehen es ja, ne? Ihr Hörer werden es nicht sehen, das ist nicht meine einzige Tätowierung, also ich stehe dafür. Das habe ich mir tatsächlich auch machen lassen, weil ich, ich weiß, dass ich einen Trans-Hintergrund habe. Ich verstecke ihn nicht, weil ich nutze ihn auch in all meinem, politischen Aktivismus als solches. Und ich sage, ich kämpfe auch für Sichtbarkeit als solches. Und dass es mich nicht stört, sichtbar auch ein transzendenter Mensch zu sein, habe ich es dahin gelegt, wo man es die meiste Zeit in diesen Breitengraden dann sehen kann. Und zwar am Unterarm quer rüber gemacht und die Transflagge. Das bestärkt mich einerseits sehr persönlich dafür. Ich reduziere mich damit nicht auf trans. Ich bin Frau, ich bin Transfrau und ich bin Mensch. Aber es ist auch für mich so etwas wie ein bisschen politisches Kampfzeichen dafür, dass ich auch tatsächlich aufgrund meiner Biografie mich nicht schämen muss dafür, wie ich bin oder mich nicht verstecken muss.
Wenn Sie diese Bestärkung ansprechen, wir haben Sie heute Vormittag ohnehin als sehr starken Mensch kennengelernt. Woher nehmen Sie das, diese Stärke? Woher beziehen Sie die?
Na, wahrscheinlich aus ein paar Jahren sehr viel emotionaler Tiefpunkte und sehr viel Leid. Und auf der anderen Seite glaube ich, man ist nicht Offizier, wenn man mangelndes Selbstbewusstsein hat.
Frau Biefang, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren und auch vielen Dank für das Mutmachen. Mut vielen Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, aber eben auch Mut, die eigenen Vorurteile zu überprüfen.
Dankeschön, vielen Dank für das sehr angenehme Gespräch.
Das war eine Wiederholung der Sendung aus dem Mai des vergangenen Jahres.